Das ist ein Tag der großen Freude. Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich freue mich, dass Sie heute an diesem Tag mitfeiern. Wo uns so viel bedrängt, was wir sehen in der Welt. Wir blicken auf und freuen uns an der Königsherrschaft Jesu. Wir wollen miteinander das Lied singen, Jesus Christus herrscht als König. 96, die Verse 1 bis 4. Unser Herr und König, das kommt so selten aus unserem Mund, die Freude und der Dank über dein Regieren und Walten. Wir halten uns immer wieder auf in dieser Welt, was Böses geschieht und Unheimliches sich ereignet, und dabei ziehst du doch deine Heilsgeschichte durch. Und wir bitten dich, Herr, dass auch wir daran teilhaben, dass dies heute Morgen nicht bloß ein äußeres Feiern wird, sondern dass du selbst vor uns trittst als der Herr. Und komm du in unser Leben und zeig uns, wo Gehorsam nötig ist, wo du Frieden schenken willst und wo du erneuern kannst. Wir wollen deine heilenden und gesundmachenden Kräfte erfahren. Und wir wollen dein Wort hören, das uns allein richtig lenken und führen kann. Aber da wollen wir jetzt auch in der Stille dir sagen, was uns so Not macht, was uns belastet und beschwert. Wir beten in der Stille. Bei dir ist kein Ding unmöglich. Amen. Ich lese vom Ende des Markus-Evangeliums. Markus 16, Vers 14 bis 20. Markus 16, Vers 14 bis 20. Zuletzt, als die 11 Jünger zu Tisch saßen, offenbarte Jesus sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Das Lied 95 ist ein Terstegen-Lied. Sie wissen, der war Textilfacharbeiter und hat sich sehr viel in die Stille zurückgezogen und hat uns so viele Durchblicke des Glaubens geschenkt. Auch in diesem schönen Himmelfahrtslied 95 singen wir jetzt die Verse 4, 5 und 6. Manchmal fällt es mir schwer, nach diesen Liedern überhaupt noch ein Wort zu predigen. Denn das ist dort so unvergleichlich gesagt. was Freude am Himmelfahrtsfest heißt, meinem König will ich trauen, nicht vor Welt noch Teufel grauen. Sie haben sicher auch vor vielem Angst. Und dann sagen wir, nein, will vor nichts mehr Angst haben. Vor gar nichts mehr. Vor keiner schweren Krankheit, vor keinem bösen Menschen, nicht einmal vor dem Tod will ich mich ängstigen, sondern ich will mich freuen, dass Jesus zu mir kommt. Aber nun haben wir heute Morgen eine Losung im Losungsbüchlein gehabt und einen Lehrtext, der hat mich gelockt, heute darüber zu predigen. Weil da davon steht, dass wir doch noch Angst haben sollen. Und es könnte jetzt für manchen so aussehen, als ob das heimliche Widersprüche wären. Ich lese den Lehrtext von der heutigen Losung, 1. Korinther 10, Vers 12. Diese Losungen sind ja die Wegbegleiter unseres Lebens. Und wir lieben sie und schätzen sie gerade in der zufälligen Art, wie diese Worte uns gegeben sind. Und aufs Erste passt dieses Wort überhaupt nicht zum heutigen Himmelfahrtstag. Das wird ja von den Herrnhutern gelost, durch Zufall auf die Tage bestimmt. Aber gerade darum meinen wir, dass Gott uns etwas Besonderes sagen will. 1. Korinther 10, Vers 12. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Herr, hilf uns, dass wir nicht fallen, sondern stehen. Amen. Heute in unserer Zeit, da sind Persönlichkeiten gefragt. Menschen, die Vorbilder sein können. Und immer wieder klagt man und sagt, schade, dass die Jugend so wenig Vorbilder hat. Wenn dann in einer großen Affäre einer der berühmten Politiker vielleicht zu Fall kommt, dann sagen alle wieder, wir sind so enttäuscht von denen. Aber wie ist eigentlich bei uns? Ich wäre auch so gern ein Vorbild. Mein Wunschtraum wäre es, dass ich überhaupt nicht predigen müsste, dass alle Leute sagen, wenn wir den sehen, oh, jetzt ist es aber ganz anders. Die ärgern sich und sagen, dessen Nervenkraft kennen wir und der ist reizbar und ungeduldig und der ist immer so hektisch und ach, da kann man so viel erzählen, was Menschen abstößt. Wir wären so gerne anders. Und wahrscheinlich gibt es niemand unter den Eltern, die Kinder haben, die nicht darunter leiden, wenn sie nicht bessere Vorbilder sind. Die Lehrer sind in der Schule, die Chefs sein müssen, sagen, ich leide darunter. Schlimm ist, wenn man es gar nicht merkt, wie man versagt als Vorbild. Es wäre so schön, wir wären Vorbilder, Menschen, die leuchten in diese dunkle Welt hinein. Es gibt ja immer noch ein paar, die vielleicht gerade im Fernsehen groß herausgestellt werden, gewisse Wohltäter. Vielleicht ist das so, dass sie nicht so genau bekannt sind mit ihren Kanten und Ecken und Schwächen. Wer Bibel liest, wer sich im Spiegel des Wortes Gottes prüft, der wird ja von diesem Wort getroffen. Selbst wenn wir heute stehen und Eindruck machen auf andere, wer weiß denn, ob er nicht schon im nächsten Augenblick einen schweren, bösen Fall tut? Sind Sie da sicher, dass Sie durchstehen? Es kann doch überhaupt keinen gläubigen Menschen geben, der jetzt zuversichtlich in die Zukunft schaut, sondern jeder muss voll Angst und Schrecken sagen, oh, mir ist eigentlich bange. Mir graut vor dem, was kommt. Ich werde dem Herrn noch viel Schande machen. Und das betrübt mich, dass ich kein besseres Vorbild bin und dass mein Leben nicht mehr ausstrahlen kann. Warum sagt denn das Wort Gottes, wir sollten aufpassen vor dem Fall? Ganz einfach deshalb, weil es einen Versucher gibt. Nun gibt es heute viele Leute, die meinen, das wäre eine Gestalt aus grauer Vorzeit, die keine Realität mehr hätte. Also in meinem Leben ist der Teufel eine Realität. Ich will darüber mit anderen nicht streiten, ich darf es nur bekennen. Ich bin umkämpft und versucht und ich merke oft erst nachträglich, wie trickreich er versucht hat, mich zu Fall zu bringen. Jetzt singen wir ja heute am Himmelfahrtstag so schöne Lieder von der Königsherrschaft Jesu. Aber wir wollen darüber nicht den Wirklichkeitssinn verlieren, dass wir in dieser Welt in einen schweren und harten Kampf gestellt sind mit den Versuchungen, so wie es einmal heißt in den Briefen des Neuen Testaments, der Teufel geht umher wie ein hungrig brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Was möchtest denn du dagegen machen, wenn der seine Pranke nimmt und zuschlägt, wenn der sein Maul aufreißt? Was meint die Bibel? Pass auf, wenn du heute auch glücklich und fröhlich lebst, du kannst fallen. Jetzt müssen wir auch ein offenes Wort sagen, warum wir so viel Enttäuschung mit Christen erlebt haben. Das war ja nicht bloß in vorigen Generationen so, sondern das ist auch heute bei uns so. Wir können unseren Mitmenschen sehr viel Ärgernis bereiten und sie abstoßen, sodass sie gar nicht Christus sehen können. Und leider ist auch die Geschichte der Christen ein erschütterndes Beispiel, wie Menschen gefallen sind. Manche denken, ja, die früher, die haben es nicht so ernst gemeint wie ich. So stellst du dir das vor. Die haben es noch ernster gemeint als du. Wenn ich dran denke, wie die im Mittelalter gefastet haben und Opfer gebracht haben und Dome für Gott erbaut haben und sind in tiefe Sünde gefallen. Und da schreibt Paulus den Korinthern, man müsste jetzt eigentlich nochmal anfangen, im Korintherbrief zu lesen, wo es ganz am Anfang heißt, ihr seid reich geworden durch die Gnade Gottes. Ihr habt alles empfangen, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Gott hat euch alle Gaben geschenkt, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Liebe. Jetzt müsste doch eigentlich so sein, dass diese korinthische Gemeinde feststeht. Und Paulus sagt, ihr seid das Licht in einer dunklen Welt. Er warnt sie und sagt, passt auf, dass ihr nicht einen schweren Fall tut. Gerade ihr. Und die Korinther haben sich ja noch viel eingebildet auf besondere Gaben, dass unter ihren Handauflegungen viele gesund wurden, dass sie in ihren Gottesdiensten eine besondere Wärme hatte durch diese Gaben des Zungenredens und was sie alles dort noch praktizierten. Und so hat sich in Korinth eingebürgert ein gewisser Stolz, fast wollte ich sagen, ich meine das jetzt gar nicht wieder, dass wir uns gegen sie abgrenzen, eine gewisse Überheblichkeit, fast ein gewisses vollmundiges Reden und Denken, wir sind gute Christen. Wir sind Leute, die Jesus bekennen können in ihrer Umgebung und das strahlt etwas davon aus. Und in diesem Abschnitt, wo dieses Wort steht, wer da meint, er stehe, sähe zu, dass er nicht falle, da knüpft Paulus ja an die Geschichte des Gottesvolkes an und sagt, wenn ihr das eigentlich noch einmal lest von den Israeliten, dann müsst ihr immer wissen, das ist euch zur Warnung geschrieben. Und wo ihr erlebt habt, dass Menschen gefallen sind, ob sie Unrecht getan haben im Umgang mit Geld, ob sie untreu waren in ihrer Liebesbeziehung, ob sie sonst übel geredet haben, wo sie gefallen sind, denke du immer daran, du kannst genauso fallen. Schon am Morgen des Tages, bevor du überhaupt beginnst, sie haben Frühstückstisch noch nicht gespült, das Geschirr, und schon schreit die Menge unserer Schuld gen Himmel. Eigentlich heute deprimierend und entmutigend, da will man die Flinte ins Korn werfen und sagen, dann höre ich doch gleich auf, dann hat ja alles gar keinen Wert. Wir sollten einmal zur Kenntnis nehmen, dass die schlimmste Bedrohung unseres eigenen Glaubenslebens von uns selber herkommt. Und deshalb hat das alles gar keinen Wert, was heute so landläufig im Christentum eine so große Rolle spielt, dass die Christen sich noch einmal aufraffen und Aktionen planen und sagen, wir wollen noch einmal ein Zeugnis sein für die Welt und wir wollen Frieden aufrichten. Können wir denn das? In den meisten Kirchengemeinden herrscht ja schon in den Gremien übelster Streit zwischen den Pfarrern und zwischen den Kirchengemeinderäten, Mitarbeitern, überall. Wo können wir denn Frieden sein für die Welt? Können wir denn all das, was man sich heute so groß vornimmt, sind wir da nicht auf der falschen Linie irgendwie? Paulus erinnert bei diesem Wüstenzug des Volkes Israel daran und sagt, was die da erlebt haben, das war deshalb so schlimm. Sie wurden Götzendiener. Obwohl die doch in ihrer Liebe zu Gott einen Beweis erbracht hatten im Auszug aus Ägypten. Sie aßen vom Manna, sie tranken von dem wunderbaren Wasser, das aus dem Felsen ihnen gegeben wurde. Sie hatten all die herrlichen Geschenke Gottes und sie freuten sich seiner Nähe, aber dann murrten sie wieder Gott. Das ist schwer. Wer gegen Gott sich auflehnt, schließt sich aus der Gemeinschaft Gottes aus. Andere Beispiele der Versündigung werden erwähnt. Sie hurten. Manche meinen, in unserer Zeit sei das nicht mehr so. Gott nimmt uns das so übel, wenn wir seine guten Gaben auch unserer Geschlechtlichkeit missbrauchen und wenn wir unreine Gedanken haben. Und da verliere ich den Segen. Da kann ich Lieder singen, en masse und fromme Sprüche machen und ich habe alles verloren. Ich bin gefallen. An ihnen, an den meisten von ihnen, heißt es im Vers 5, hatte Gott kein Wohlgefallen. Wenn wir heute uns der Königsherrschaft Jesu freuen, dann wollen wir daran denken, es ist der Richter, der am jüngsten Tag wiederkommen wird. Jesus, der Herr. Ob er an uns Wohlgefallen hat, ob wir bestehen können vor ihm, das ist die Frage. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn unsere Christenheit, evangelische Christenheit, Salz und Kraft verloren hat. Warum denn? Warum gibt's da keine Ausstrahlung mehr? Weil wir gefallen sind. Ja, was möchte man jetzt machen mit seinem Christenstand? Wie kann man denn da weiterkommen? Macht sehr mutlos und sehr traurig. Dann kann also gar niemand mehr etwas wissen, wie man zuversichtlich in die Zukunft gehen kann, wenn das alles so schwammig ist. Es ist gut, wenn Sie ein für alle Mal das Zutrauen zu sich selbst verlieren. Wenn Sie ein für alle Mal sagen, auf mich ist kein Verlass. Auf mich überhaupt kein. Wenn mein Christenglauben von mir begründet wäre und von meiner Treue abhängen würde und von meinem Gehorsam leben würde, könnte ich einpacken. Gestern in unserem Jugendbibelkreis noch gesagt zu den jungen Leuten, wir hatten schon manche, die sich von uns getrennt haben und die haben Anstoß genommen, was wir an unserer Sünde und Schuld entdecken. Und die haben gesagt, ihr macht den Menschen zuerst schlecht. Es war dann immer so originell, dass ich, wenn es noch ein Gespräch gab, zu denen sagte, ich mache mich nicht schlecht, ich bin so schlecht. Und ich möchte ein Leben lang so ehrlich zu mir selber sein, dass ich auch als Christ und in der Nachfolge Jesu kein Stückchen mehr Zutrauen zu mir selber habe. Nicht, dass ich mir vorstelle, ich schaff das, ich will das, dann mache ich das und dann geht das. Wenn ich auf mich blicke, dann ist Sumpf, da sink ich in die Tiefe. Wenn ich etwas selber
erzwingen will, da kommt nichts heraus. Ich wundere mich, dass so viele von Ihnen immer wieder probieren, mit ihrer eigenen Kraft in ihrem Glaubensleben ein Stückchen weiterkommen. Da kommen Sie nicht weiter. Sondern jetzt blicken Sie heute am Himmelfahrtstag auf Jesus. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und darum habe ich gedacht, das gibt heute eine schöne Himmelfahrtspredigt. Er hat alle Macht, Sie haben keine, er hat sie. Er ist treu, er kann euch bewahren. Und jetzt hört man atemlos, dass es natürlich Gewissheit gibt. Ich habe nicht einmal Bedenken, das Wort Sicherheit zu gebrauchen. Denn diese Sicherheit, die ruht ja nicht in mir, die ruht doch darin, dass die Hand Jesu mich hält. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und ich habe die flehentliche Bitte an Sie, machen Sie kein Stück Ihres Glaubenslebens, keinen Schritt ohne Jesus Christus, ohne auf ihn zu blicken, ohne zu sagen, Herr, mit dir sei es begonnen, mit dir sei es vollendet. Als ich mit meinem Christenglauben als junger Mensch anfing, da habe ich mir immer noch das vorgestellt, ich könnte vielleicht manches doch ein wenig selber schaffen und ich müsste Jesus nicht um jede Kleinigkeit bemühen. Und je älter ich werde, merke ich, das ist die Reife des Glaubens, dass man keinen Brief mehr schreiben will und keinen Besuch mehr machen will, ohne auf Jesus zu blicken und wissen, nur wenn er das jetzt gibt und schenkt, hat es Gewinn und Bestand. Und ich bin so froh, wenn Sie immer wieder in diese Mutlosigkeit hineingeraten, nicht weil ich Ihnen Mutlosigkeit wünsche, sondern weil die Hilfe so nah ist. Schauen Sie doch auf, Jesus ist da. Er steht zur Rechten Gottes und vertritt uns. Er ist der Anwalt, der fortwährend beim Vater redet und sagt, vergiss den da nicht. Vater, lass ihn noch dies Jahr. Ich habe noch ein bisschen Geduld mit ihm. Dass ihr Leben bis heute getragen wurde, ist doch auf die Fürsprache Jesu zurückzuführen. Und wenn Sie irgendwo in Ihrem Leben etwas Gutes und Schönes wirken konnten, und ich freue mich, wenn Sie in Ihrem Leben auch Ausstrahlung haben, dann dürfen Sie danken, weil es auf die Wirkungen des mächtigen Jesus zurückzuführen ist. Der lebt und regiert, auch heute in einer dunklen Welt. Das ist ja erstaunlich, dass er unser Wort benutzt hat. Aber lassen Sie mich jetzt der Reihe nach zuerst weitergehen, wie das damals am Himmelfahrtstag war. Da standen die 11 Männer ein wenig verlegen um ihren Herrn herum. Es steht sogar noch da, etliche aber zweifelten. Sie konnten das immer noch nicht richtig fassen. Von großen Plänen war nichts da. Sie hatten auch keine großen Ideen, wie sie etwas schaffen wollten, sondern sie waren sehr verzagt und traurig. Sie hatten auch keine Ausbildung und sie hatten keine besondere Begabung für das Amt, zu dem sie Jesus berufen hatte. Sie waren schwache Leute und gerade eben, es liegt noch gar nicht lange zurück, hatten sie schändlich versagt. Und jetzt nimmt sie Jesus und sagt, geht in diese Welt hinein. Da werden die sich prüfen und sagen, ja, aber Herr Jesus, ob wir da durchdringen mit unserer schwachen Stimme, ob die Menschen uns annehmen. Und Jesus sagt, du, da kommst du nicht drauf an. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sie werden vor den Hohen Rat treten, das sind Leute, die ja fortwährend nur in ihren theologischen Formeln gesprochen haben und so grundgescheit getan haben. Und das waren ungelehrte Männer. Und die Sprachen und das Wort der Jesuszeugen drang durch. Ich hatte im Herbst eine Bibelwoche in Frankfurt und da traf ich auch die dortigen Christen von dem Haus Metanoia. Das sind einige Christen der Evangelischen Allianz, die dort eine Drogenarbeit aufgebaut haben. Das sind ja durch die Bank alles ganz einfache Leute. Von denen hat niemand genaue Kenntnis der Psychologie oder der Medizin. Und wenn sie die Berichte hören und die Leute sehen, die dort befreit wurden von Drogensucht. Der Herr wirkt auch heute. Aber es gibt so wenig, die auf Jesus blicken und ihm vertrauen. Schwache Menschen, die fähig wurden, große Taten zu vollbringen. Wir sehen doch die Apostel wenig später, wie sie dastehen vor dem Hohen Rat und sagen, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und jetzt geht es um alle Dienste und Aufträge, die uns der erhöhte Herr aufgetragen hat. Zuerst möchte ich einmal davon reden, dass viele Christen unter uns immer noch Angst haben vor den Angriffen des Teufels. Habe ich nicht am Anfang der Predigt gesagt, dass der Teufel noch herumzieht wie ein brüllender Löwe? Mit dem ist nicht zu spaßen. Die Versuchungen sind so gemein und hinterhältig. Mir ist oft das Herz schwer, wenn ich unsere jungen Leute sehe, die noch gar nicht die Erfahrung haben, die wir ja gewonnen haben unter viel Verfehlungen in unserem Leben. Und wie sie alle dem noch gegenübertreten müssen. Und doch darf ich sagen, Jesus ist immer stärker als jede Versuchung des Bösen, als jede Attacke des Teufels. Jesus ist immer stärker als meine Schwachheit, als meine Versuchlichkeit. Und sie dürfen ganz unbesorgt und fest sein, sie werden überwinden, wo sie auf Jesus blicken. Und sie dürfen Sieg haben über die Sünde, weil Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Darum macht er uns stabil, aber immer nur in der Bindung an ihn, im Aufblick zu ihm. Warum wir durchhalten? Nur, wenn wir auf Jesus blicken. Ich kann mir vorstellen, dass diese Apostel damals nach der Himmelfahrt sehr wohl Zittern in ihren Knien hatten, bevor sie ihre Gänge machen mussten. Sie hatten Angst, wie das ihnen ergehen sollte. Und vielleicht hätten sie manchen Weg nicht gewagt, wenn sie vorher schon gewusst hätten, was alles auf sie kommt. Ich denke, die Leiden, die ein Apostel Paulus mitmachen musste, waren doch sehr schwer. Wie lange saß er im Gefängnis und war dort drin den übelsten Misshandlungen ausgesetzt? Und wie wurde seine Geduld auf eine Folter gespannt? In der Gerichtsverhandlung ging es sehr schwer her. Er war unter eine falsche Anklage gestellt. Niemand stand mir bei, sagt er traurig in einem Brief. Der Herr aber stand mir bei und bekräftigte sein Wort. Und vielen war das Evangelium gepredigt. Und der Paulus ist so befreit, glücklich. Ich kann ja nicht genug kriegen an den Berichten aus dem Missionsfeld, weil ich meine, in unseren Tagen schlägt uns da besonders viel von den Siegen Jesu entgegen. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte bei dem Bericht von Dr. Bruce Adams. Ich habe nur nachher noch einige Worte mit ihm gewechselt und er hat teilweise dies erzählt, aber manche von Ihnen waren nicht dabei. Die Hälfte der evangelischen Kirchen ist geschlossen in der Provinz Wolaita, wo die meisten evangelischen Christen der Wort des Lebenskirche, der größten äthiopischen Kirche leben, darf nicht einmal bei einem Begräbnis heute mehr ein Gebet gesprochen werden. Die Christen tun es und gehen ins Gefängnis. Und dann erzählt Dr. Bruce Adams, dass diese Christen sagen, wir beten noch nicht einmal um die Wiedereröffnung unserer Kirchen. Wir müssen uns zuerst noch reinigen von allem Eigenen und ganz anders auf Jesus trauen. Verstehen Sie? Die sagen, wir haben Angst, dass es am Ende wird, wieder wie es vorher war. Da sind so viele bloß mitgeschwommen im christlichen Strom. Wir wollen wieder Menschen sein, die ganz allein auf Jesus blicken. Und wir sind in dieser rechtlichen Unsicherheit nur noch auf ihn gestellt. Und dann passiert es bei einer Gemeinde, die in der Hauptstadt Addis Abeba in diesen Tagen geschlossen wurde, dass sie die Gemeindeglieder aufteilen auf die Häuser Und nun findet sonntags der Gottesdienst in nahezu 30 Hausgemeinden statt. Und viel mehr Menschen nehmen daran teil als vorher, weil Jesus der Herr ist. Das sind seine Siege. Und deshalb wollen wir nicht klagen über die Schwierigkeiten, durch die wir manchmal gehen müssen. Der Herr hat Möglichkeiten, aus den schweren Erfahrungen sogar noch seine Siege zu machen. Bei denen, die ihn lieben und die auf ihn schauen und die ihm vertrauen. Und ich wollte das umsetzen in ihre Lebenslage hinein, dass sie sagen, ich will die Not der Krankheit und die schweren Widerfahrnisse, die mir begegnen, auch so benutzen, dass ich erwarte, Jesus macht jetzt etwas Großes daraus, aus der Zeit der Trauer, durch die ich gehe, aus der Zeit der Schmerzen. Für mich war sie ungeheuer gesegnet, die letzten 12 Tage. Ich habe so viel neu gesehen, obwohl das alles harmlos war. Aber ich bin überzeugt, der Herr, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der will uns begegnen. Und vor allem will er uns wegbringen von diesem Blicken auf uns selber. Von diesem immer wieder mit der eigenen Kraft rechnen. Das ist gar keine Überraschung, dass mit uns kein Staat zu machen ist. Uns braucht sie überhaupt nicht zu verwundern, dass auch das Bild der Gemeinde immer wieder enttäuschend sein wird. Und dennoch hat der Herr mit einer schwachen und kläglichen Gemeinde gewaltige Siege errungen. Es ist ja merkwürdig. Große Kirchen mit mächtigen Domen haben heute keine Ausstrahlung mehr. Und wir hören es dann, wie kleine Christengemeinden, die nur wenige Teilnehmer haben, plötzlich fast ihre ganze Umwelt revolutionieren und Unruhe schaffen, allein mit dem Evangelium von Jesus Christus. So kennen wir es aus den Staaten der Sowjetunion und des Ostblocks, so kennen wir es auch aus Asien. Der Herr wirkt in unseren Tagen mächtig. Wir haben heute angefangen mit diesem Wort. Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Nur wenn Sie es aus eigener Kraft probieren. Aber ich möchte Sie heute in diesem Gottesdienst nur entlassen, wenn Sie absolut sicher sind. Ich bin geborgen in den Armen Jesu. Ich möchte alle meine Lebensgewissheit und meinen Frieden nur von Jesus beziehen. Dieser Herr, der erhöht ist und alle Macht hat, das ist der Herr, der für meine Sünde gestorben ist, der mein Versagen durch und durch kennt. Und er weiß, wie oft ich ihn enttäuscht habe, aber er hat vergeben und ausgelöscht. Dafür floss sein Blut. Und heute ist er der Herr. Und er sendet mich in diese Welt als seinen Boten. Ich weiß, er geht mit mir. Ich darf mich unter seinen Segen stellen. Wenn Sie die Bibel noch zur Hand nehmen, ich darf es Ihnen auch aus der Bibel noch einmal zeigen. Römer 6, Vers 14. Sollen wir nun sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter Gnade sind, das sei ferne. Oder die Sünde wird nicht herrschen können im 14. Vers über euch, weil ihr ja nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Jetzt geschieht das größte Wunder. Wo ich mich unter Jesus begebe, darf ich frei sein. Oder der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Das heißt am Anfang des 1. Korintherbriefs. Oder dort heißt es in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist treu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen. Wenn ihr auf den Herrn blickt, dürft ihr sicher sein, braucht ihr keine Angst mehr haben zu fallen. Dürft ihr gewiss sein, und es gibt Heilsgewissheit, wo man auf Jesus blickt. Er schafft das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir einmal von der Ewigkeit her zurückblicken, dann werden wir sprachlos sein, wie groß die bewahrende Macht Jesu war. Wahrscheinlich haben sie es oft gar nie entdeckt, in welchen Gefahren sie waren zu fallen. Ich möchte Sie heute ganz ernstlich bitten, lassen Sie das Feuer Ihres Glaubens wieder hell lodern. Da, wo Sie nicht mehr im Wort leben, gehen Sie zurück und lesen Sie das Wort. Da, wo Sie im Ungehorsam leben, bringen Sie den Ungehorsam mit Gott in Ordnung.
Das muss zu einer Bereinigung geschehen. Das ist uns zur Warnung geschrieben, dass wir nicht fallen. Aber da, wo ich den Herrn über alles liebe, darf ich auch ganz unbesorgt sein. Er wird mich fest erhalten bis ans Ende. Und rückblickend, wenn ich von der Ewigkeit zurückschaue, kann ich nur staunen, wie all die großen Wunder Gottes so überwältigend waren, dass er mich durchgebracht hat. Er hat mich bewahrt und behütet und begleitet. Er hat das Feuer meines Glaubens am Brennen erhalten. Er war der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Sie brauchen sich gar nichts einzubilden. Es war nicht, weil sie besser waren und nicht, weil sie eifriger und frömmer waren, sondern weil der Herr so lieb war und so treu war. Und auf seine Liebe dürfen wir bauen und uns freuen. Er will sein Reich auch heute gründen. Und dieser Lehrtext, wer da steht, mag zusehen, dass er nicht falle. Das dürfen wir ergänzen mit dem und sagen, ich freue mich, dass Jesus mich bewahrt bis ins Ende. Und dass niemand etwas gegen Jesus kann, dass seine Macht feststeht und dass sein Reich Bestand hat. Amen. Und nun singen wir vom Lied Jesus Christus herrscht als König, 96, die Verse 5, 6 und 7. Beten. Herr Jesus Christus, du bist das Haupt der Gemeinde. Und das ist gut, wenn wir immer wieder wissen, dass wir ohne dich gar nichts tun können. Wir sind von dir abhängig und es ist dir eine Ehre, dass du gerade mit so untreuen und unbrauchbaren Leuten arbeitest. Du sendest uns in diese Welt, auch mit den Aufträgen, die du uns auferlegt hast, und du willst dich da verherrlichen, auch an dem Platz, wo wir leben, unter den widrigen Umständen, in die du uns hineingestellt hast. Wir wollen deine Nähe erfahren und erleben, wie du in deiner Macht uns beschämst und deine Wunder schenkst. Lieber Herr, vergib uns, wo wir so viel immer wieder ohne dich begonnen haben.
ohne dich durchziehen wollen und dann in so große Schwierigkeiten kamen. Wir kommen zu dir und bitten dich, dass du jetzt in unserem Leben wirkst, auch in unserer Gemeinde, in den Kreisen und Gruppen. Wir bitten dich besonders auch für die geplante Evangelisation, dass in unserer Stadt dies ein Aufhören gibt, ein Aufmerken auf dein Wort, dass viele jetzt dazu eingeladen werden, auch durch die Plakate und durch die Handzettel und durch die Einladebesuche. Wir möchten dich bitten, dass du Ulrich Parzani und all den anderen, die reden, das richtige Wort schenkst. Es ist unser Wunsch, dass doch in dieser Welt, in der so viel Unheimliches geschieht, und auch in unserer Stadt, dein großes Gottesreich ausgebreitet wird durch Menschen, die sich dir öffnen und die dir gehorchen und an dich glauben. Wir wollen dich auch bitten, für alle die, die durch große Not gehen, in Trauer und Einsamkeit, Schwermut und Krankheit, sei du ihnen besonders nah und richte sie auf. Du kannst auch durch alle Not hindurch zu ihnen reden und den Menschen den Blick schenken auf dich hin. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Abkündigungen sind wichtig. Wir haben unser Baugesuch noch nicht genehmigt, aber wir legen die Waldheim-Anmeldungen aus. Die liegen hinten auf dem Simsen. Und ich bitte jetzt, dass alle, die an dem Waldheim teilnehmen wollen, die Kinder angemeldet werden. Das ist für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren, für schulpflichtige Kinder. Die kriegen 4 Mahlzeiten in unserem Gemeindehaus. Und das, was bei uns besonders schön ist, dass alle Helfer auch wirklich die Kinder führen können, auch im Glauben ihnen ein Zeugnis sein wollen. Die ersten beiden Wochen der Schulferien ist es. Alles Nähere liegt hinten dann auf dem Simsen. Dann liegen dort noch an den Gesangbuchablagen die Gebetskarten für Willi Ehret. Da hat es doch noch einige, die haben genügend mitgebracht. Es ist schön, wenn Sie für Willi Ehret, der jetzt schon wieder in Nigeria ist, regelmäßig beten. Legen Sie es in Ihr Losungsbüchlein hinein oder in Ihre Bibel, um immer dran erinnert zu werden. Wir haben am Sonntag jetzt Konfirmation. Im Augenblick gibt es keine Notizenzettel mehr, die sind gerade aus, bis der neue erscheint. Konfirmation am Sonntag, das heißt, der zweite Gottesdienst wird dann von uns ein bisschen stärker noch betont. Der Kindergottesdienst ist nur zum zweiten. Und wir wollen den Konfirmandenfamilien mit ihren Angehörigen vor allem ein bisschen Vortritt lassen, aber wir wollen niemand ausladen. Nur möchte ich sagen, auch die Übertragung ist ja für andere möglich, die keine Angehörigen haben. Und der zweite Gottesdienst ist ein Angebot, das man auch mal benutzen kann. An Pfingsten haben wir keinen zweiten Gottesdienst, sowohl am ersten wie am zweiten Feiertag, weil das Schulferien sind. In Schulferien haben wir immer eine Sonderregelung mit dem zweiten Gottesdienst. Und noch zu dieser Evangelisation ist uns wichtig, dass jetzt viele, viele Menschen angesprochen werden. Das sind nur jetzt wenige Tage, bis die Evangelisation kommt. Und es geht einem dann oft so, dass man hört am Abend und denkt, da hätte ich jetzt noch die Nachbarin einladen müssen. Da hätte ich noch einen jungen Menschen ansprechen sollen. Und dann ist es zu spät. Wir sollten jetzt alles benutzen, um andere einzuladen. Das ist ja nur ganz, ganz selten. Wann hatten wir so eine Evangelisation, wo man so frei und ungezwungen teilnehmen kann? Für die Leute ist das ja einladend. Natürlich kann man nicht sitzen. Aber die meisten Menschen können das ja stehend machen. Und das Schöne ist ja, man kann so vorbei promenieren und Eischlotzen. Und für viele Leute, die schon mal schauen wollen, ist gerade diese offene Tür auf dem Schillerplatz eine besonders gute Einladung. Natürlich ist das dann mehr
für junge Leute und mittelalterliche Leute und als für Leute, die nicht mehr gut stehen können. Wir wollen eben diese Leute ansprechen, die so da am Abend auch leichter zu solch einer Veranstaltung gebracht werden. Und wir haben jetzt am Ausgang stehen junge Leute auf der Straße draußen, die haben Plakate. Jetzt überlegen Sie mal, Sie haben eine Firma oder Sie arbeiten wo, da hat es ein Anschlagbrett. Nehmen Sie ein Plakat mit für das Anschlagbrett dort. Sie haben ein Garagentor. Und lauter solche Dinge, nehmen Sie doch Plakate mit und bringen Sie die dort in Ihrer Nähe unter. Dass viele auch immer wieder durch das Säen darauf angesprochen und eingeladen werden. Unser Opfer heute ist für die Arbeit des Evangeliumsrundfunks bestimmt. Schade, dass der Evangeliumsrundfunk nur wenig Möglichkeiten hat, ja eigentlich mit seinen richtigen Sendungen überhaupt nicht hier verbreitet zu werden, in unserem dichten Rundfunknetz. Dass es von Monte Carlo herkommen muss. Und doch sind die Sendungen so hilfreich und so wertvoll. Viele von Ihnen sind ja dankbar, schon am frühen Morgen, am Abend noch diesen Zuspruch zu hören. Die Arbeit des Evangeliumsrundfunks wird ganz aus Spenden getragen und wir wollen das heute auch tun und in großer Dankbarkeit für die Arbeit des Evangeliumsrundfunks heute alle Gaben dorthin senden. Wenn Ihnen das Programm fehlt, schreiben Sie einfach Evangeliumsrundfunk Wetzlar. Dann kriegen Sie es monatlich kostenlos zugeschickt, damit Sie immer informiert sind über die Sendungen. Wenn Sie Probleme haben, das einzustellen an Ihrem Radio, dann lohnt sich, dass Sie sich einen kleinen Kurzwellenempfänger kaufen. Normalerweise ist es nicht schwierig. Wir helfen Ihnen auch gerne. Sprechen Sie mich darauf an. Und nun wollen wir auch um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.